Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. In der bunten Vielvölkerstadt Berlin meinen immer wieder mal einige, sie müssten hier Konflikte austragen, die ganz woanders stattfinden, zum Beispiel den Nahostkonflikt, oder solche Konflikte zu Ausschreitungen nutzen, wie bei einer pro-palästinensischen Demonstration am Samstagnachmittag in Berlin-Neukölln. Die sollen nun aber ein strafrechtliches Nachspiel haben. Ein politisches Nachspiel hatten sie bereits für Innensenator Geisel und Polizeipräsidentin Slowik im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Unsere landespolitische Korrespondentin Sabine Müller hat zugehört.
Die schärfsten Angriffe kamen von CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger, der Polizei vorwarf, zu lasch gehandelt zu haben. Warum wurden keine Wasserwerfer eingesetzt, als die Gewalt eskalierte, fragte er. Warum wurde die Demonstration wegen Verstößen gegen die Hygieneauflagen aufgelöst und nicht wegen der antisemitischen Vernichtungsparolen, die gebrüllt worden seien?
Was ist denn das für eine schwächliche Botschaft eines demokratischen Rechtsstaates, dass er wegen Hygieneschutz in der Pandemie Versammlungen auflöst, sich aber zu fein ist, in diese Auseinandersetzung zu gehen?
Innensenator Andreas Geisel antwortete ruhig, Wasserwerfer seien allein schon deshalb keine Option gewesen, weil direkt daneben viele Familien mit Kindern gestanden hätten. Und eine Versammlung aufgrund von Parolen aufzulösen, das gehe nicht so einfach und schnell. Der grüne Abgeordnete Benedikt Lux griff Dregger scharf an. Er stelle die Faktenlage, die Senat und Polizei dargelegt hätten, in Frage.
Damit machen Sie sich gemein mit Hetzern, mit Fake-News-Leuten, mit Aluhut-Leuten.
Die Aufarbeitung der Ereignisse läuft. Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte, es gebe Tonaufnahmen von israelfeindlichen und antisemitischen Parolen.
Diese werden aktuell ausgewertet und auf Strafbarkeit überprüft. Im Zweifel gehen wir vom Anfangsverdacht aus und leiten Verfahren ein.
Allerdings, so Slowik, bewegten sich solche Parolen oft auf einem schmalen Grat zwischen Strafbarkeit und Meinungsfreiheit. Innensenator Andreas Geisel beschrieb die Gewalttäter als eine Gruppe von einigen hundert arabischstämmigen jungen Männern.
Die Gewalttätigkeiten kamen ganz offensichtlich, das ist der bisherige Erkenntnisstand, nicht aus dem Bereich organisierter Palästinenser, sondern die Polizei nennt das erlebnisorientierte Jugendliche. Die haben wir auch mit Gewalttätigkeiten bei anderen Gelegenheiten, so auch beispielsweise am Rande der 1. Mai-Demonstration.
Für Dienstagabend will der Innensenator zu einem runden Tisch gegen Antisemitismus einladen, um die Lage zu besprechen. Wegen der angespannten Stimmung in der Stadt werden aktuell 85 jüdische Objekte von der Polizei überwacht. Dabei handelt es sich um Gemeinderäume, Synagogen, Kitas oder Gedenkstätten. An die Zivilgesellschaft appellierte Geisel, Unterstützung für Israel zu zeigen, etwa bei der für Donnerstagabend geplanten Demo am Brandenburger Tor.
Sabine Müller war das aus unserer Redaktion für Landespolitik. In Berlin gibt es mit Beginn dieser Woche eigentlich keine Impfpriorisierung mehr in den Arztpraxen. Um einen Termin können sich nun alle bemühen, außer Kinder. Schneller bekommt man die Impfung aber trotzdem nicht. Inforadio-Reporter Markus Streim war in einem medizinischen Versorgungszentrum in Berlin-Charlottenburg.
Es blinkt, es hört nicht auf. Dann hat man wirklich auch nur Patienten am Telefon, die sagen, ich möchte zur Impfung kommen.
Arzthelferin Vesna Topalewitsch muss die vielen Anrufer vertrösten. Maximal 80 Impfungen pro Tag schaffen Dr. Khaled und Kollegen, wenn genug Impfstoff da ist. Doch AstraZeneca ist im Moment rar und BioNTech wird vorrangig an Priorisierte verimpft. Ohne Bescheinigung gibt's da frühestens in 4 Wochen einen Termin. Die Aufhebung der Priorisierung macht aktuell also wenig Sinn, meint Fachärztin Ines Domaschk.
Weil keine Rücksprache geführt wurde mit dem Bereich, der das ambulant organisiert. Das sind mittlerweile 2000 Praxen, die impfen. Es ist ganz klar, dass nicht genügend Impfstoff zur Verfügung steht und damit die Erwartungen derjenigen, die geimpft werden wollen, wahrscheinlich nicht erfüllt werden.
Das führt dazu, dass die Menschen anfangen zu tricksen. Hier in der Praxis in Charlottenburg haben sich schon Patienten online für Zweitimpfungen angemeldet, in der Hoffnung, dann doch die Erstimpfung zu bekommen. Andere melden sich mehrfach an und sagen ungenutzte Termine aber nicht ab. Auch für Arzthelferin Topalewitsch bedeutet das mehr Arbeit.
Und dann standen wir irgendwie eine Stunde vor Feierabend und hatten irgendwie noch 5 Spritzen von BioNTech zur Verfügung gehabt. Und da sind natürlich so viele Leute, die das gerne hätten, ne? Und dann sagen die anderen nicht ab. Und na klar, haben wir dann noch welche gefunden, mussten dann natürlich auch länger bleiben.
Immerhin, keine Impfdosis muss weggeschmissen werden. Und trotz aller Probleme sind die 4 impfenden KollegInnen neben ihrer eigentlichen Arbeit als Chirurg, Therapeut oder Orthopäde weiter bereit, alles zu tun, um die Immunisierung zu beschleunigen.
Die Kassenärztliche Vereinigung hat inzwischen nochmal betont, dass die Arztpraxen nur dann von der geltenden Reihenfolge abweichen, wenn sie nicht alle Impfdosen für priorisierte Gruppen verbrauchen können. Der Bericht war von Markus Streim. Für Union-Fans ist das wahrscheinlich die gute Nachricht des Tages. Das Fußball-Bundesligaspiel zwischen den Köpernickern und RB Leipzig am Samstag kann im Stadion an der Alten Försterei mit einigen Zuschauern stattfinden. Das haben die Senatsgesundheits- und die Innenverwaltung dem RBB bestätigt. Was Sie dazu wissen müssen, sagt Ihnen unser Landespolitikreporter Jan Menzel.
Das Heimspiel von Union in der Alten Försterei ist als Pilotprojekt genehmigt. 2000 Zuschauer dürfen ins Stadion. Sie müssen einen negativen Schnell- oder PCR-Test mitbringen oder diesen in einem Testzentrum vor Ort machen. Im Ein- und Auslass, aber auch im Stadion gilt eine Maskenpflicht. Fans müssen 1,50 Meter Abstand einhalten. Es gibt feste Sitzplätze. Das Stadion fasst unter normalen Umständen rund 22.000 Zuschauer. Der Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, Oliver Igel, spricht von einem guten Signal, dass es auch im Fußball wieder losgehe. Das Spiel, so Igel, sei ein Testlauf für die nächste Saison, mit dem man Erfahrungen sammeln könne.
Die Karten sind allerdings noch rarer als Impftermine. Jan Menzel war das. Elon Musk steht sonst eigentlich gern im Rampenlicht. Den aktuellen Deutschlandbesuch des Tesla-Chefs umgibt dagegen nahezu etwas Geheimnisvolles. Ankunft im Privatjet auf dem BER, später die Fahrt nach Grünheide, aber keine Informationen darüber, was genau der Grund für den Besuch ist. Inforadio-Reporterin Franziska Hoppen hat sich dennoch an der Tesla-Baustelle umgesehen. Hier ist ihr Bericht.
Stilecht im weißen Modell 3 braust Tesla-Chef Elon Musk fast unbemerkt am Haupteingang zum Grünheider Fabrikgelände vorbei. Vorbei auch an der Handvoll Fans und Journalisten, die gehofft hatten, mehr von Musk zu erhaschen. Warum der am Sonntag nach Deutschland geflogen kam und seine Fabrik besuchte, bleibt zunächst unklar. Auf Twitter hüllt sich Musk in Schweigen. Pressesprecher sind nicht zu erreichen. Dafür twittert Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach auf Englisch.
Wir sind informiert worden, dass ein Besuch von Elon Musk bevorsteht. Weil es dabei aber vor allem um technische Dinge geht, sind keine politischen Treffen geplant.
Die Handvoll Fans haben zu diesem Anlass eigene Vorstellungen, so wie Martin Wrobel mit rotem Tesla-Käppi und schwarzer Tesla-Jacke mit einem lebensechten Elon Musk aus Pappe unterm Arm und angereist aus Hamburg im Tesla.
Elon ist hier, weil er ein Macher ist. Er liebt es, Probleme zu lösen. Und auf einer Baustelle dieser Größenordnung wird es garantiert das ein oder andere Problem geben. Und ich bin sicher, dass seine Mitarbeiter heute Abend mit dem Grinsen nach Hause fahren, weil sie sagen, toll, den Punkt können wir auch schon wieder abhaken. Er hat es wieder geschafft.
Probleme, die gibt es tatsächlich. Ob Elon Musk die aber so schnell abhaken kann, ist fraglich. Noch immer baut Tesla in Grünheide lediglich mit Vorabgenehmigungen. Die finale Genehmigung steht noch aus. Dabei war ursprünglich der Produktionsbeginn im Sommer geplant. Und nun braucht es auch noch eine dritte Auslegung der Antragsunterlagen. Denn Tesla will nicht mehr nur eine E-Auto-Fabrik, nein, jetzt auch noch eine Batteriefabrik in Grünheide bauen. Die Papiere müssen schnell ausgelegt werden und vor allem, anders als in der Vergangenheit, vollständig. Auch darum dürfte es bei Musks Besuch gehen. Dass Tesla zuletzt in der Kritik stand, weil Medienberichte dem Autobauer etwa vorwarfen, gegen das Arbeitsschutzgesetz zu verstoßen, steht für diese Fans heute nicht im Vordergrund. Stattdessen ist Ralf Weitschies aus dem Häuschen. Elon Musk hat ihm gerade eben auf eine E-Mail geantwortet. Weitschies bat ihn darin, zum Bauzaun zu kommen. Er arbeite leider von morgens bis abends, schreibt Musk. Gäbe es denn etwas Dringendes? Seinen Freunden muss Weitschies die Mail natürlich vorlesen.
Unfortunately, I'm working from when I wake to when I sleep. Is there anything critical you need to convey to me?
Also ja, ich wollte jetzt, also wie wichtig das halt jetzt ist, ne? Aber schon immerhin, dass er schon mal sehr positiv, dass er geantwortet hat. Also er nimmt die Sache sehr ernst.
Dann erscheint er doch noch am Bauzaun, Elon Musk persönlich, nach 5 Stunden auf der Baustelle. Gut gelaunt, wie es scheint, unterschreibt er Autogramme. Viele Regeln gäbe es in Deutschland, sagt er noch. Vielleicht ein Hinweis auf die Papierarbeit, die Tesla bevorsteht. Dennoch sagt Musk, er rechne damit, dass noch Ende des Jahres die ersten Autos hier vom Band rollen.
Und das wäre später als eigentlich geplant, aber früher als zuletzt befürchtet. Inforadio-Reporterin Franziska Hoppen war das. Nun gibt es möglicherweise doch noch eine Lösung für das traditionsreiche Jugendzentrum Potze in Berlin-Schöneberg. Eigentlich sollte die Einrichtung am Mittwoch zwangsgeräumt werden. Der Termin ist aber ausgesetzt. Das hat die selbstverwaltete Einrichtung mitgeteilt. RBB-Reporterin Tatjana Brasching fasst zusammen.
Vorangegangen seien langwierige Verhandlungen mit dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg. Nach eigenen Angaben hat der Potze-Verein nun eine Sicherheitsleistung von 10.000 Euro hinterlegt. Dadurch sei Zeit gewonnen worden, um ein Ersatzsubjekt im alten Flughafen Tempelhof genauer zu prüfen und feste Verträge auszuarbeiten. Das Landgericht hatte im vergangenen Sommer entschieden, dass das Projekt die besetzten Räume verlassen muss, nachdem ein neuer Eigentümer des Hauses, dem langjährigen Jugendclub, gekündigt hatte.
Aber jetzt kann die Potze erstmal noch bleiben. Tatjana Brasching war das. Der Jobmotor BER in Schönefeld ist bisher noch nicht so richtig gestartet. Daran hat natürlich Corona auch einen großen Anteil. Aber auch wenn nicht geflogen wird, der Brandschutz auf einem Flughafen muss jederzeit gewährleistet sein. Und deshalb sucht die Flughafenfeuerwehr neue Kameradinnen und Kameraden. Was die Arbeit am Flughafen mit sich bringt, hat sich Inforadio-Reporterin Annette Miersch erklären lassen.
Drei Löschzüge mit Blaulicht biegen im Affenzahn um die Kurve vor der Südbahn am BER. Männer und Frauen mit Schutzhelm und gelber Feuerwehrmontur springen ab, schnappen sich Brandaxt, Schläuche und anderes Werkzeug und dringen in eine vernebelte Lagerhalle vor. Einsatzleiter ist Benjamin Christ.
Also wir trainieren hier einfach das Vorgehen in einem verrauchten Gebäude. Darum geht es. Wir simulieren einen Fahrzeugbrand innen drin. Wir rauchen diese Halle mit künstlichem Übungsrauch. Und es geht hier darum, vor das Anlegen der persönlichen Schutzausrüstung, das taktische Vorgehen in einem verrauchten Gebäude.
Übung, Ausbildung, Technik und Gerätewartung stehen täglich auf dem Arbeitsplan. Auch jetzt, wenn Corona-bedingt in der Luft eher Flaute herrscht. Melissa Mewis ist vor einem Jahr von der Berliner Feuerwehr nach Schönefeld gewechselt und sagt, es wird nicht langweilig.
Also wir haben gut zu tun, weil ja trotzdem Passagierverkehr vorherrscht, die Bahn fährt ins Terminal, das heißt, da haben wir auch Regenpassagierverkehr. Dann die ganzen Mitarbeiter sind ja auch trotzdem vor Ort, der Betrieb muss ja trotzdem weiterlaufen.
Die Notfallsanitäterin begeistert sich besonders für den Fuhrpark. Sie ist stolz, riesige Flugfeldlöschfahrzeuge auch selbst zu steuern. Mit den 24-Stunden-Diensten kommt sie gut zurecht. Sie ist eine von vier Frauen bei der Berliner Flughafenfeuerwehr. Insgesamt 26 neue Kameradinnen und Kameraden werden gesucht, erklärt Andreas Klubsch, Chef der Berliner Flughafenfeuerwehr. Voraussetzungen sind Teamgeist und Sportlichkeit.
Und natürlich eine gewisse geistige Flexibilität. Also man muss ja auch schnell und improvisierend handeln können bei der Feuerwehr. Das heißt, wir suchen sozusagen den sportlichen Allrounder, der auch im Kopf entsprechend fit ist.
Bewerberinnen und Bewerber bis 40 Jahre können mit einer handwerklichen Ausbildung punkten. Auch Quereinsteiger sind willkommen.
26 neue Stellen gibt es bei der Feuerwehr am BER. Annette Miersch war das und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio Podcast.